Andreas, deutsche Mittelständler verschenken jährlich Millionen durch schlecht geführte Preisverhandlungen. Nicht, weil ihre Produkte es nicht wert wären, sondern weil die Gegenseite einfach professioneller verhandelt als sie selbst. Was sagst du dazu als Vertriebscoach?
Also ich glaube, dass Millionen eine Untertreibung ist, wenn wir jetzt die Unternehmen zusammenkumulieren.
Ja, da hast du recht.
Wenn wir pro Unternehmen könnten teilweise, glaube ich, schon auch zumindest mehrere hunderttausend Euro zusammenkommen, auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde es andersrum formulieren. Ich weiß nicht, ob die Gegenseite so viel professioneller operiert, sondern es liegt, glaube ich, eher daran, dass die eigene Seite vielleicht schlecht vorgeht, ungeschult vorgeht oder vielleicht auch einfach mit ja, Verhaltensweise oder Verhandlungsführungstechniken oder Verhandlungstechniken von 1980 oder so, keine Ahnung. Ja, das ist, glaube ich, dann eher das Problem.
Hörst du eigentlich auch ein bisschen was von der Gegenseite? Ich meine, genauso wie Verkäufer trainiert werden, werden ja die Einkäufer genauso trainiert und werden somit professioneller. Also auch hier wäre es ja dann sinnvoll, irgendwie mal nachzuziehen, oder nicht?
Also da muss ich ganz klar sagen, ich trainiere nicht beide Seiten. Ich trainiere nur die eine Seite, weil ich finde ich sonst irgendwie doof. Ja? Also ich trainiere nur die Vertriebsseite und nicht die Einkaufsseite. Und ich glaube, dass natürlich da auch Trainings, also ich weiß nicht, ob das Trainings auf der Einkaufsseite stattfinden, aber ich glaube, dass es prozentual weniger Einkäufer geschult werden, als Vertriebler geschult werden.
Ja, weil so
These,
Ankertechniken,
nicht,
Salamitechniken,
ja, schon.
Die Druckaufbauten, die es so gibt, ja.
Also ich habe mehr auf Vertriebsschulungen erlebt, das ist jetzt nicht als Trainer, sondern ich habe als Vertriebler mehr Vertriebsschulungen erlebt, als ich als Einkäufer Einkaufstrainings erlebt habe. Also ich habe keine Zahlen, wäre mal wieder eine Hausaufgabe für dich, Herr Lüthers, da Statistiken rauszufinden. Ja, wie viel Prozent
Aber du, es gibt jede Menge Statistiken.
Ja?
Es gibt jede Menge Statistiken, aber die bringen wir dann später, wenn sie vielleicht irgendwo passen. Jetzt einfach nur Zahlen rauszuhauen, ist ja ein bisschen doof. Was man statistisch sagen kann, ist, dass der Margendruck höher wird. Inflationsrate, glaube ich, war 25 bei 2,2. Jetzt im Februar hatten wir, ich glaube, 1,9%. Ne? Also das Unternehmersein wird teurer.
Die wird im März jetzt wieder steigen durch die Iran-Thematik. Ja,
ja, und das bedeutet ja letztendlich, dass man sich eine schlechte Verhandlung kaum noch leisten kann. Und hier wirklich ein bisschen ran muss.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass jetzt die Inflationsrate das geringste Problem ist, dass man sich die schlechten Verhandlungen nicht mehr leisten kann. Ich glaube, das ist einfach, dass die Marktentwicklung, diese Stagnation im besten Fall, ja, oder Rezession, die wir da haben, eher das Hauptproblem. Also es werden ja immer weniger Deals schlussendlich final zu Ende gebracht und dementsprechend muss man natürlich da auch besser in den Verhandlungen sein. Auf der anderen Seite heißt weniger Deals, heißt mehr Marktteilnehmer auf den gleichen Deal und auch mehr Druck, weil es halt weniger gibt. Also das ist, glaube ich, der Grund ist viel, viel höher, dass natürlich die Inflation, wenn sie steigt, natürlich Dinge wieder auffrisst, ist auch klar, ja. Ich habe heute erst, vielleicht da noch ergänzen, ich habe heute erst wieder einen Beitrag gelesen von jemandem, der sagt so nach dem Motto, wir müssen bei Vertrieblern aufpassen, wir müssen wieder noch mehr im Fokus haben, dass die Vertriebstermine sinnvoll gewählt sind, weil die Spritpreise ja immer höher steigen. Also da denke ich mir auch, also wenn die Spritpreise Barometer dafür einen Ausschlag gibt, ob wir mehr oder weniger Vertriebstermine machen sollten im Live, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, die Qualität und die Kosten eines Vertriebstermins, die waren vorher schon immens hoch. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht über den Inflationspreisindex nachdenken, sozusagen.
In jedem Fall ist unser Ziel, den Deal zu machen, ist ja ganz klar. Ich meine, wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe, dann will ich natürlich verkaufen, ist ja ganz klar.
Wenn das sinnvoll ist.
Ja, genau, und da möchte ich hin mit dir, weil ich hatte da jetzt jüngst auch eine Erfahrung, ja. Wie siehst du das? Wann ist die Alternative, den Deal nicht zu machen, besser als wirklich auf den Deal zu gehen?
Ohne dass ich jetzt in der Tiefe drüber nachdenke, würde ich sagen, es sind zwei Gründe. Wahrscheinlich, vielleicht kommt mir noch ein dritter beim Reden, aber ich glaube, es sind zwei Gründe. Grund Nummer eins ist so banal, wie es klingen mag, aber es ist genauso wichtig. Wenn ich ja eine ausführliche Bedarfsermittlung mache und im Beziehungsaufbau mich bewege und wie gesagt rausfinde, wo steht der Kunde, wo will er hin, was hat er eigentlich für ein Problem, stellt er sich die Lösung vor und was soll das Ergebnis sein? Da ist für mich das erste Szenario, wo ich sehr wahrscheinlich auch öfter mal drauf komme, dass ich sage, ich bin nicht der richtige Anbieter, weil ich das so, wie er es möchte, nicht lösen kann oder diese Versprechungen, die er sich erhofft, nicht einhalten kann, weil ich es ihm nicht seriös versprechen kann, den Schwachsinn, manchmal ja auch. Oder einfach, weil ich schlussendlich auch vielleicht für mich sage, hey, das passt wertewelttechnisch nicht und so weiter. Also das ist für mich ein Case, wo ich sage, ich gehe gar nicht erst überhaupt Richtung Abschluss.
Das wäre ja No-Fit. Das wäre dann
No-Fit. Das wäre ein No-Fit, aber auch da, ehrlich gesagt, auch hier gibt es viele, viele, die da drüber hinweggehen. Erstens, weil sie den Fit gar nicht prüfen. Zweitens, weil sie es zwar vielleicht rausfinden, aber sagen, ich mache den Deal trotzdem. Und so weiter und so fort. Aber wie du hast mich ja gefragt, wann macht es Sinn, keinen Deal zu machen? Das wäre für mich ein Szenario Nummer eins. Szenario Nummer zwei ist, wenn am Ende des Tages der Deal für mich auch wirtschaftlich schlussendlich keinen Sinn macht. Das passiert ja nur dann, wenn ich schlecht anbiete oder diesem ganzen Preis- und Margendruck versuche nachzugeben. Das ist wiederum aber für mich ein Armutszeugnis. Ich habe mal zu einem meiner kaufmännischen Geschäftsführer gesagt, Herr Müller, nennen wir ihn jetzt mal. Herr Müller, wenn der Kunde mit mir über den Preis diskutiert, dann habe ich was vorher in der Verhandlungsführung schlecht gemacht. Das war eine klare Aussage. Das war vor meinem ersten Termin mit diesem Herrn Müller. Da hat er mich noch so ein bisschen belächelt. Über die Jahre hat er dann festgestellt, dass ich sie ernst meinte, weil ich alles zum Listenpreis verkauft habe. Das heißt, diese Rabattschlachten und so, die finden ja dann statt, wenn entweder die Produkte und Dienstleistungen exakt identisch sind, was bei Dienstleistungen schon mal oft eher schwierig wird, aber trotzdem auch passieren kann. Und dann, wenn der Verkäufer selbst es nicht schafft, die Perspektive dahingehend zu verändern, was ist eigentlich der Nutzen aus dieser ganzen Zusammenarbeit?
Ja.
Und nur dann gibt es halt Rabattschlachten, weil wenn du jetzt einen Anbieter hättest, der kostet dich 10.000 Euro und bringt dir warum auch immer 50.000 Euro und du hast einen Anbieter 2, der kostet dich zwar 20.000 Euro, bringt dir aber 100.000 Euro und du kannst nur einen von beiden einsetzen, dann würdest du auch automatisch auch lieber die 10.000 Euro mehr investieren, weil du dann halt 50.000 auch mehr bekommst, hast du also 40.000 Euro mehr als im ersten Deal. So. Das Problem ist, dass die meisten Verkäufer nicht in der Lage sind, obwohl sie vielleicht eine überlegene Technologie, Produkt, Dienstleistung haben, diesen Mehrwert auch so zu kommunizieren, dass der Kunde bereit ist, diese 10.000 Euro mehr auszugeben. Versuchen dann, im allerschlimmsten Fall, ihre geilere Dienstleistung und so weiter mit diesem 10.000 Euro Dienstleistung zum Beispiel zu vergleichen und versuchen dann irgendwie 9.500 Euro als Verkaufspreis durchzusetzen. Und das ist Bullshit. Sorry.
Stimme ich dir zu? Liegt es vielleicht daran, dass sie selber gar nicht verstehen, wie überlegen ihre Dienstleistung, ihr Service ist, wie gut ihr Produkt ist? Liegt es vielleicht auch daran, dass es hier auch so ein bisschen um die Vorbereitung geht? Ja, dass man gar nicht weiß, was ist das eigene Produkt, der eigene Service eigentlich wert? Und dann noch darüber hinaus vielleicht noch was. Ja. Ich weiß, sagt es jetzt einfach, es gibt immer wirtschaftlichen Druck, wirklich das Geld oder der Cashflow fehlt und es muss vielleicht der Abschluss her. Aber dann tatsächlich zu sagen, okay, ich habe noch ein, zwei, drei Interessenten, die das vielleicht auch interessieren könnte. Hier ist kein Abschluss besser als ein schlechter Abschluss und ich gehe lieber da mit ein bisschen mehr Initiative dran und macht da was, was Sinn macht?
Dreimal klares Ja. Dreimal klares Ja. Also die Vertriebler wissen es in der Regel, also jetzt wieder schwarz-weiß betrachtet, gibt natürlich eine große Graumasse dazwischen, von bis alles dabei. Aber ich sag mal, auf jeden Fall zu viele Vertriebler sind sich ihres eigenen Wertes und Dienstleistung von dem Produkt oder Dienstleistung, die sie vertreten, nicht bewusst. Das gilt für Selbstständige im Übrigen auch. Das ist ein großes Thema. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, müssen die da selber drauf kommen, müssen die besser vorbereitet werden, müssen die besser geschult werden. Auch hier wird die Wahrheit beides sein. Also ich erlebe das in diversen größeren Projekten, in denen ich gerade auch drin bin, dass dann darüber Gespräche geführt werden, wo der Vertriebler dann oder Vertrieblergruppen sich hinsetzen und sagen, ja, das hat uns ja keiner gesagt, das muss uns das Marketing sagen. Ja, das Marketing oder Brandmanager und so, wie sie alle dann heißen, sagen dann halt so, ja, aber das müssen die doch wissen und dann müssen die uns doch sagen, wenn sie noch mehr von uns brauchen. Ja, also das sind dann diese Diskussionen, die geführt werden. Das heißt, ich glaube, da ist gut daran getan, beide Seiten sich, wenn sie einen Engpass haben, auf den anderen zuzubewegen und vielleicht auch proaktiv mit Lösungen um die Ecke zu kommen. Es gibt wenig Unternehmen, wo auch das Marketing oder die Brandmanager oder wie sie dann, wie gesagt, auch von den Titeln alle her heißen, wo sich dann auch die mal schulen lassen durch einen Verkaufstrainer. Ist eher leider selten, aber total wertvoll, wenn du dein Marketing-Team mal schulst und dein Vertriebsteam schulst. Da sind wir ja auch bei dem Thema wieder, was wir ja auch schon gemeinsam besprochen haben, hier kürzlich ja erst in der Episode, korrigier mich, 88 oder so.
Ich kann die nicht korrigieren. Das weißt du alles besser.
Dieses Thema, die 87, glaube ich. wo es darum geht, quasi über Revenue Operations nachzudenken und nicht, ich habe Marketing und habe Vertrieb, sondern ich habe halt beides in einem, hat auch viel damit zu tun. Also ein zweites klares Ja und ein drittes klares Ja. Dieses Thema im Prinzip immer, wenn ich mich, das ist vielleicht in der Metapher des Selbstständigen noch klarer als vielleicht bei einem Vertriebler, wenn ich mich für einen Deal entscheide, bindet das natürlich auch viele Ressourcen in der Umsetzung.
Na klar.
Und dementsprechend, ich kann meine Zeit ja nur einmal verkaufen. Und dementsprechend, wenn ich einen schlechten Deal eintüte, weil ich sage, die Liquidität drückt gerade extrem, ja, dann ist das meistens halt zwar eine lebensverlängernde Maßnahme, aber ehrlich gesagt nicht die Rettung. Deswegen wäre es, wie du schon sagst, in deinem Beispiel cleverer, die drei offenen Deals quasi mit einer anderen Inbrunst und einem anderen Selbstverständnis auch zu anzugehen und zu gucken, dass ich die mit einem gesunden Abschluss nach Hause hole. Weil alles andere ist nur ein Sterben auf Raten. So, und gilt für Unternehmen schlussendlich aber auch, weil auch hier, wir haben ja nur begrenzt viele zeitliche Ressourcen oder die Maschinen haben nur begrenzt viele Ressourcen und ein schlechter Deal, der für Auslastung sorgt, aber nicht für unbedingt Liquidität, blockiert uns natürlich auch.
Da würde ich mir gerne aus der Mitte was rausgreifen. Also was wir jetzt hatten hier, dieser ganze Themenkomplex war ja im Prinzip die beste Alternative, wenn ein Deal platzt. Ne? Was ich mir jetzt rausgreifen wollen würde, du hast gesagt, dass die aufeinander zugehen. Das heißt, jetzt wirklich eine Zone eines möglichen Abschlusses mal zu definieren. Ne? Also es ist ja auch nicht selten, dass jemand reingeht und sagt, ich koste diesen Preis. Und das ist der Preis, und da gehe ich nicht von runter. Du selber bist ein großer Verfechter, keine Rabatte zu geben. Ja. Dennoch muss man natürlich irgendwie schon, wie soll ich sagen, so gewisse Leitplanken haben, in denen ein Deal stattfinden kann. Wie siehst du das? Dass ich also weiß, das ist das Budget des Kunden, weil ich vorher recherchiert habe. Soweit bin ich bereit, runterzugehen, bis es für mich nicht mehr wirklich Sinn macht. Siehst du diese Zone für ein mögliches Agreement oder
also wie gehst du damit um? Recherchieren, von dem du ja sprichst, ist für mich ja, wenn dann eher, kann ich Dinge von außen versuchen abzuleiten, aber ich finde die Dinge ja in der Bedarfsermittlung raus.
Ja.
Und gucke eher so, dass ich sage, okay, wenn dieses Wort Budget mal fällt und der Kunde sagt, wir haben für diese Umsetzung ein Budget von 20.000 Euro, dann ist das für mich nicht die Obergrenze, sondern die Untergrenze.
Ja. Da kommen wir auch noch gleich drauf.
Ja, okay, tut mir leid. Ich weiß ja nicht, was du schon wieder alles im Kopf hast. Ja.
Ich führe dich dahin. Ich führe dich zum Schotter.
Du führst mich zum Schotter. Oh ja, Jerry Maguire lässt grüßen. Ja. Ah, herrlich. Ich glaube, Cuba Gooding Jr. war es, oder? Wie heißt er?
Tom Cruise. Genau. Mach mal weiter jetzt, bevor wir anfangen.
Sorry, es tut mir leid, du hast es jetzt reingebracht.
Ja, tut mir leid. Bist du normalerweise nicht so leicht zu durcheinander zu bringen.
Schon, weil ich mag diese Szene. Ich bin nicht der Meinung, dass es diesen Spielraum gibt, weil es sie nicht braucht.
Ja.
Klar kann ich mir das ausrechnen und sagen, ich möchte 10.000 Euro, also gehe ich mit 11.000 rein, um dann auf 10.000 zu enden. Finde ich persönlich total für den Arsch, weil wenn ich 10.000 will, dann rufe ich 10.000 auf und wenn der Kunde nur 9.000 geben will, dann können wir uns maximal darüber unterhalten, was er halt alles nicht bekommt von mir, dass wir uns auf 9.000 einigen, aber dann kriegt er von mir definitiv auch weniger. Alles andere wären ja irgendwelche sinnfreien Zugeständnisse, die keinen Sinn machen, ja, weil das auch für die Zukunft von der Verhandlungsführung und Augenhöhe und so weiter schlecht ist. Ich weiß, dass es in vielen produktgeführten Unternehmen irgendwie diese tollen Preislisten gibt mit unterschiedlichen, also eher Mondpreislisten mit unterschiedlich hohen Rabattstaffeln, wo du schon einen Hörer in die Hand nimmst und anrufst und du bist null Kunde und keiner kann dich zuordnen, steigst schon mal bei 45% ein. Ja? Also so gefühlt, wir wissen noch nichts über dich, aber 45% hast du schon mal. Und falls du interessanter wirst, geht es noch weiter hoch. Ja? Ich habe neulich ein Training gehabt, muss ich noch sehen. Pass auf, ich habe neulich ein Training gehabt. Da ging es darum. Wir operieren hier mit 70% und die Gegenseite mit 85% und und unterschiedliche hohe zwar Brutto-Mondpreise sozusagen, von denen sie loslaufen, wo ich mir denke, ey, warum tun wir uns das in so einer Branche halt einfach an? Sind wir wirklich alle Beteiligten so, ich sag's jetzt mal dumm, dass wir das so brauchen? Also, oder können wir nicht einfach mit Nettopreisen operieren gleich von vornherein? Ja? Also, es sind ja Unternehmer, die mit Vertrieblern und gestandenen großen Unternehmen, also Konzernen, zu tun haben und dann operieren wir hier mit 70%, 80%, 85% auf Mondpreisliste rum oder was? Also ich brauche keine Rabatte, tut mir leid.
Jetzt sind wir aber aus der, wie soll ich sagen, der Zone der möglichen Einigung in Richtung Rabatt, den wir sowieso nicht wollen. Da gibt es ja auch, sagen wir, ganz spezielle Episoden sogar, ja. Nur
Black über Rabatt. Friday-Episode kann ich ja. nur empfehlen, ja.
Ja, also was ich halt teilweise weiß, auch von befreundeten Unternehmer, Kollegen, ja, also gerade die kleineren, die Einzelselbstständigen, die sind da sehr päpstlich, ja. Also die, wie soll ich sagen, die sind sich da nicht wirklich klar darüber, wo das hingeht. Die sind da nicht stringent.
Ne? Also ihren Deckungsbeitrag nie ausgerechnet haben, meinst du, oder was? Oder.
Wie soll ich sagen, die sind, was den Preis betrifft, unflexibel, weil sie sich nicht am Gegenüber orientieren können mit der Bedarfsermittlung, was da jetzt angemessen ist. Ja, es fällt dann immer wieder darauf zurück, dass dann gesagt wird, das müsste das kosten, obwohl das eben gerade jetzt nicht drin ist. Es wird nicht zum Abschluss kommen, wenn das Thema sein soll.
Ja. Ja, das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Dafür sind ja immer die ganzen Coaching-Angebote, die ja irgendwie alle immer ein Vierteljahr gehen, also 3-Monats-Coaching oder 13-Wochen-Programm-Coaching. Ja. Aber jeder Kunde wird ganz individuell behandelt. Ja. Also kommt ganz individuelle Lösungen zwar, aber jedes Problem dauert 13 Wochen.
Ja.
Egal wie individuell es ist. Ja. Also ich glaube, da gibt's ein Thema. Ich glaube, dass einerseits bei den Solo-Selbstständigen kann es vielleicht auch eher daran liegen, dass sie natürlich manchmal auch gar nicht wissen, was haben sie überhaupt für eine Kostenstruktur. Und dass für mich ein Angebot sich nach dem Bedarf des Kunden richtet. Und deswegen gibt es dann halt manchmal auch das Angebot mit diesen Dienstleistungen und ohne diese. Und beim nächsten sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Trotzdem habe ich natürlich irgendwo eine Preisstruktur im Hinterkopf dazu. Aber das Angebot passt sich halt dann modular an den Kunden an, was der Kunde halt auch wirklich braucht. So.
Lass es doch mal so ein bisschen Stück in Richtung Preis gehen tatsächlich und über Ankern sprechen.
Ankern.
Weil ist ja ein höchst relevantes Thema, was in den seltensten Fällen tatsächlich wirklich effektiv eingesetzt wird. Stimmst du mir dazu?
Ja, also wenn man es einsetzt, dann ist es hoch effektiv und die meisten kennen es halt wahrscheinlich nicht oder nutzen es halt einfach nicht. Ja.
Willst du kurz sagen, was es ist?
Ja, ich würde gerade sagen, ich muss mal kurz erklären, damit wir es dann benutzen können auch. Also wir können uns die Metapher des Ankers tatsächlich, da wo es ja auch herkommt, quasi nutzen. Also wie wenn ich im Boot bin, schmeiße einen Anker aus und damit sich mein Boot nicht wegbewegt, schmeiße ich den Anker aus. Und so ähnlich, jetzt ganz kurz erklärt, funktioniert der psychologische Effekt des Ankers auch. Gibt es verschiedenste Studien, die erspare ich jetzt. Und die Zahl, die zuerst genannt wird, und zwar jetzt nicht irgendeine Blabla-Zahl, irgendwie die Lottozahlen, sondern Zahlen, die aus dem Gespräch heraus genannt werden. Das kann übrigens auch eine Budgetzahl sein, das kann eine Wunschgröße sein des Vertrieblers oder des Einkäufers. Die gibt so ein bisschen den Anker vor. So. Das heißt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, der Einkäufer sagt, nee, wir können nur 5.000 Euro ausgeben und der Vertriebler hatte zwar im Kopf, er will irgendwie ein 10.000, 15.000 Euro Produkt verkaufen, dann muss der sich jetzt, zwar wie gesagt, psychologisch unbewusst, aber versucht er sich von dieser Zahl wegzuarbeiten, von diesen 5.000 die Zahl irgendwie hochzukriegen, geht wahrscheinlich schon nicht mit diesem 15.000 Euro Angebot rein, sondern haut erstmal alle Rabattstufen, die er so kennt, die er schon jemals in dem Unternehmen bekommen hat, knallt er erstmal drauf, geht dann vielleicht mit dem Startangebot von 9.730 Euro rein und der Einkäufer sagt, nee, wir haben ja gesagt, wir müssen 5.000, aber dann fangen sie das Eiern an, dann fangen sie an rumzuhandeln und irgendwie einigen sich dann, egal jetzt nach welchem Konzept, ob jetzt wurscht jetzt Harvard oder keine Ahnung, irgendwie einigen sich dann auf 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro, ja. Aber hätte der Einkäufer diese 5.000 nicht in den Raum geschmissen, wären wir vielleicht bei 15.000 losgelaufen und dann hätten wir uns irgendwo bei 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 Euro geeinigt, ja, beispielsweise. Weil dann die 15.000 vielleicht das erste Angebot gewesen wären im Gespräch und der Einkäufer hätte sich von diesen 15.000 runterarbeiten müssen, als Beispiel. Ja. So, wie gesagt, gibt es verschiedenste Studien dazu, ist jetzt ganz schnell erklärt. Ist eine Technik, die psychologisch einfach funktioniert. Die braucht aber, und das ist für das andere Thema, natürlich eigentlich auch eine vernünftige Vorbereitung, damit sie funktioniert, im Sinne, wir müssen erstmal wieder Bedarfsermittlungen bringen, wir müssen erstmal wissen, wo bist du Kunde, wo willst du hin? Was ist das Ziel, um dann natürlich auch diesen Wert aufzubauen, den der Kunde bekommt, um dann mit diesem aufgebauten Wert quasi einen sinnvollen Anker schmeißen zu können und so weiter und so fort. Und das, hochgradig spannend, funktioniert super gut, wenn man es mal komplett verstanden hat und dann auch wirklich vernünftig anwendet. Falsch angewendet, wie gesagt, nur ein Beispiel. Ja, gibt es da so Kandidaten,
die genauso nicht effektiv
funktioniert?
Geht genauso effektiv, auch in die andere Richtung.
Ja, genau. Falsch angewendet heißt es so, ja, andere Anbieter verlangen ja für diese Dienstleistung 50.000 Euro, wir wollen ja nur 15.000 Euro. Das ist kein funktionierender Anker, nur weil ich jetzt 50.000 Euro in den Raum geschmissen habe oder 25.000, ist ja wurscht. Der bringt halt nichts, weil der null Kausalität hat und im Gegenteil mich ja auch noch abwertet. Das nur als Beispiel. Es geht nicht darum, irgendeine Zahl sinnfrei ins Gespräch zu schmeißen, sondern die Zahl, die ich dann natürlich als Anker benutze, die muss auch begründet und eingeleitet werden, damit sie dann auch als Anker verstanden wird, weil sonst perlt sie halt einfach ab. Ja.
Schön, dass du die Studie nicht genannt hast, weil dann nenne ich sie nämlich jetzt.
Ja,
dann habe ich jetzt meine Daseinsberechtigung. Das letzte Mal 2005 Orr und Guthrie, da liegt es bei 49,7%, die Korrelation. Und 2001 Galinsky und Musweiler bei sogar 85%. Ja, dass eben Erstangebot und Ergebnis zusammenhängen. Und da gab es einen Nobelpreis für Kahneman und Tversky im Jahre 2002 für. Also das ist wirklich kein Spielkram jetzt, ja. Das ist ernst.
Das ist ernst. Aber es ist schön, wie du es recherchiert hast. Damit hast du bestimmt, hättest du eine Chance gehabt bei der Millionen-Euro-Frage bei Günther Jauch.
Nee, wenn ich es auswendig gewusst hätte, ja, dann schon. Aber
ich hätte wieder die Eckdaten alle nicht gewusst, weil ich bin ja immer nur straßenschlau, ja. Und ich habe ja jetzt nicht diesen Studien-Klugscheißer-Modus, ja. Ich habe es halt immer angewendet für mich und es funktioniert nach wie vor. Also,
was es konkret bedeutet, ist, wer den Preis zuerst nennt und den Wert untermauert, der kontrolliert die Verhandlung. Ganz einfach.
Ja.
Ganz und der nicht vorbereitet ist, ja. Wer zu spät kommt, den bestraft's Leben.
Ganz und das einfach. Jetzt mal übertragen auf deinen Vertrieb, ja, dann macht das natürlich unheimlich viel aus, weil so eine Technik wirklich zu beherrschen und jetzt nicht nur theoretisch mal gehört zu haben, sondern diese Technik zu beherrschen, kann halt dann unter anderem diese paar hunderttausend Euro Deckungsbeitragsdifferenz am Jahresende halt ausmachen. Also wie gesagt, die Diskussion führe ich gerne und ich glaube, dafür ist auch jedes Training schnell gut bezahlt. Ja? Weil, wie gesagt, das sind halt ein paar hunderttausend oder vielleicht auch mal ein paar Millionen Differenz dazwischen.
Also ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten, ne? weil du bist der Vertriebscoach und ich will hier nicht irgendwelche blöden Floskeln hier in den Raum werfen, die mir dann hinterher um die Ohren fliegen.
Kann sein. Dafür sind wir ja hier zum zweiten Podcast.
Andreas, sag doch bitte noch ein bisschen was zur Wert- und Nutzenargumentation. Ganz besonders wichtig, glaube ich, oder zumindest ist das in den Gesprächen, die ich führe jetzt im Technologiebereich, dieser Return on Invest. Ja, wann zahlt sich die Investition aus? Wann kommt das Geld zurück? Ja, und wie wirklich amortisiert sie sich dann auch über Zeit? Ja. Gibt es ja ganz wilde, wenn ich das noch sagen darf, ganz wilde Geschichten, ja. Zum Beispiel bei Leuten oder Firmen, die Wartungsverträge abschließen. Ja, du rechnest dann natürlich den Return on Invest aufs erste Jahr, aber der Kunde schließt Jahresverträge ab und läuft im zweiten, dritten, fünften, zehnten Jahr umsonst. Da geht's da nochmal hoch.
Ja. Also, ich sag mal, früher verkaufen war ja, also erstmal gab es Verteilen, dann ging es ja Verfügbarkeit, dann kam irgendwann so das Thema Merkmalargumentation, ja, also welche Produktmerkmale hat mein Produkt. Irgendwann war man dann mal so weit, dass man dann vertriebstechnisch das umgebaut hat in Produktmerkmal für zu Vorteil, also Stichwort Nutzen für Kunden. Das war dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahrzehnt wir uns bewegen, 70er Jahre, 80er Jahre.
Ja.
Dann kam irgendwann diese Vertriebskonzepte, da war jemand schlau oder viele schlau und haben gesagt, ah, wir müssen das umdrehen, weil der Kunde nicht zuhören und so. Das war so offensichtlich auch früher schon mal ein Phänomen, dass die Leute, die das eigene Denken und so immer weniger wird. Und dann hat man es umgedreht und gesagt, nein, wir müssen zuerst den Vorteil, den Nutzen für den Kunden nennen und das dann auf das Merkmal zurückführen. Ich persönlich gehe mit meinem Konzept des Sogverkaufs da ja noch viel weiter und sage halt, es muss diesen Nutzen, den du ja aufzeigst, diesen Vorteil, nicht nur auf irgendein Merkmal zurückführen, sondern du musst diesen Vorteil und diesen Nutzen überhaupt erstmal messbar machen. Und zwar messbar im Sinne von Geld, Und das gelingt jetzt in dem Fall nicht, Herr Lüthers, indem ich meine Studien damit reinbringe und Studien, die es vermeintlich auf dem Markt gibt. Ja, das ist das, was psychologisch halt nicht funktioniert, weil einfach dann dieser berühmt-berüchtigte Spruch, den jeder vervollständigen kann, greift. Ne? Glaube keiner Statistik, die du nicht
selber gefälscht hast.
Genau, so. Und deswegen muss ich das mit dem Kunden herausarbeiten. Da braucht es eine vernünftige Frageführung oder Fragetechnik in der Bedarfsermittlung, in der Bedarfsanalyse, dass ich das vorbereite, dass der Kunde sich dann selbst erklärt oder ich halt mit den Zahlen und Informationen oder den Geschichten des Kunden ihm erklären kann, was mein Produkt oder meine Dienstleistung für einen wahrscheinlichen Return on Invest halt bringen wird. Ist dieser Return on Invest mindestens die wahrgenommene auf der Kundenseite, also der von mir wahrscheinlich genannte und von ihm mit seiner Wahrscheinlichkeit diskontierte Return on Invest Größe 1, wird er die Kaufentscheidung aus logischen Gesichtspunkten heraus treffen. Ist der kleine 1, wird er die Kaufentscheidung natürlich nicht treffen, war jetzt ganz vereinfacht gesagt. Setzt aber voraus, und das ist das, was wieder in vielen logikgetriebenen Verkaufskonzepten, die jetzt, was ich nicht nur so nutzenorientiert unterwegs sind, vergessen wird, diese Nutzenargumente und Ratioargumente, die treffen halt immer erst auf dem Hürden, was offen ist, sich dessen anzunehmen, wenn eine Beziehung da ist, wenn das Vertrauen da ist, wenn menschliches Wertschätzung oder Respekt oder wie gesagt Vertrauen in diesem Gespräch da ist. Erst dann treffen ja die rationalen Argumente. Und dann muss ich also erst die Beziehung aufbauen, wie gesagt Bedarfsermittlung, Präsentation der Lösung, da fange ich das an aufzubauen, meinen Nutzen messbar zu machen. Und dann geht es am Ende des Tages darum, wie hoch bewertet der Kunde die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und wenn es dann größer ist als 1, wobei zum Beispiel meine Verkaufstrainings, da ist der ROI eher größer 50, größer 100, da stellt sich auch die Frage nicht, was es kostet. Ja? So. Weil da geht es eher darum, kann er das halten oder kann er es nicht halten, was er verspricht. So.
Opportunitätskosten.
Mein Gott, ich hatte dir für heute, ich muss heute, mache hier heute den Vorleser und du stellst eine Frage und ich muss wieder 7 Minuten antworten, ja?
Nee, hier musst du eigentlich gar nicht antworten. Also Opportunitätskosten ist, glaube ich, ein Kostenfaktor, der sehr, sehr oft übersehen wird. Ja, also die Kosten der Nichtentscheidung aufzuzeigen. Finde ich sehr schön und gibt nochmal ein schönes Zusatzargument.
Ist ein Zusatzargument. Also was passiert, wenn nichts passiert sozusagen? Ja. Also ist ja das Thema, ja. Also Opportunitätskosten ist ein Aspekt, der situativ von mir verwendet wird oder halt nicht verwendet wird. Du kannst auch situativ Transaktionskosten, Prozesskosten mit betrachten. Du kannst natürlich erwartbare wirtschaftliche Effekte, also Stichwort Umsatz- und Gewinnsteigerungsaspekte mit reinbringen. Aber es gehören auch hier ergänzend dazu wieder auch emotionale Aspekte immer dazu, dass ich mich weniger Ärger oder mehr Sicherheit habe, weniger schlaflose Nächte habe oder keine Ahnung, mehr Erfolge feiern kann oder mein Unternehmen ein Stück weit auch gefühlt zumindest unabhängiger von mir wird, ne? Und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Kaufentscheidend ist oft eher der emotionale Aspekt und die Kostenbetrachtungen, diese ROI-Betrachtungen, die sind dann das, was dann diese gefühlte, oh, ich habe keinen Bock mehr auf, von das für mich abhängig ist, keinen Bock mehr auf schlaflose Nächte, das rechtfertige ich mir dann rational. Emotionale Kaufentscheidung, rationale Rechtfertigung. Ja, so.
Bei mir geht es sehr, sehr stark um die Vorbereitung. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass es mein Angebot ist, meine Dienstleistung, ne? Dass ich Vertriebsdaten liefere, die auf ein Verkaufsgespräch vorbereiten. Und meiner Meinung nach ist das einfach der Weg. Ja, du baust dir eine Matrix mit den Daten, die du im Vornherein anreichern kannst. Was ist dein Wert? Was ist der voraussichtliche Wert des Gegenübers, die Position? Und was sind eben diese Korridore, in denen man sich da bewegt? Ja. Wenn du Vertriebsveteran bist und hast 100.000 Verkaufsgespräche gemacht, dann machst du es wahrscheinlich aus dem Handgelenk. Aber das ist wahrscheinlich bei den wenigsten möglich oder bei den wenigsten der Fall. Das heißt, je besser vorbereitet mit den...
Bitte? 100.000 wird sportlich, ja. 100.000 Verkaufsgespräche.
Wollte einfach eine große Zahl jetzt mal sagen.
Vielleicht, aber also ich nähe mich ja gerade, glaube ich, gefühlt der 10.000, aber von 10.000 bis 100.000 ist doch ein verdammt langer Weg, ja.
Ja, nee, was ich einfach sagen will, du kannst halt die Gegebenheiten zu deinen Gunsten verändern, indem du gute Daten hast, mit denen du ins Verkaufsgespräch gehst. Ja. Und du kannst natürlich auch im Verkaufsgespräch so wirken, dass du das jetzt gerade im Kopf ausgerechnet hast. Das fällt dir aber viel leichter, weil du es vorher schon mal in diese Matrix geschrieben hast. Ja. Und du weißt im Prinzip, wo dein Walkaway-Point ist, wo du sagst, hier bringt es nichts mehr. Ja, welche Alternativen du hast, welche Alternativen der Kunde hat. Dann geht es halt einfach leichter. Weil wenn ich weiß, dass ein Kunde gerade 3 Stellen ausschreibt in einem bestimmten Bereich, dann weiß ich, dass da ein Budget da ist. Und dann weiß ich auch, dass ein Handlungsdruck da ist. Und dann weiß ich auch, wie weit ich gehen kann, wenn ich meine Fragen in der Bedarfsermittlung stelle. Ja. Und ich weiß vor allem, wenn der Kunde mir Märchen erzählt.
Ein Walk-Away-Point.
Ja, das ist cool, okay. Oder?
Ja, das ist wieder, da haben wir wieder einen Haufen schöne englische Begriffe. Ja.
Der WAW.
Der WAW?
Der WAW, der Walk-Away-Point. Nee, WAP.
Ja, wo gesagt, WAP. Der WAP.
Ja, ja, der WAP.
WAP. Am Ende weiß ja keiner, was der WAP ist, aber ja. Ja. Nein, hast du ja absolut recht. Es gibt ja einen sehr lauten, bekannten Vertriebstrainer, der immer seine Formel hat, Erfolg oder vielleicht, Klammern müsste man eigentlich sagen, Vertriebserfolg ist gleich Schlagzahl mal Schlagkraft. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Mir fehlt hier in dieser Formel einfach, um in dieser Metapher mal zu bleiben, also wenn ich einen Nagel mit einem fetten Hammer, natürlich mit, ne, mit ein bisschen mehr Bums und ein bisschen mehr Power reinhaue und natürlich häufiger drauf haue, dann werde ich den Nagel besser versenken können. Rein theoretisch, Metapher verstanden. Aber, und um in dieser Metapher zu bleiben, fehlt natürlich auch hier das Thema der Untergrund, ja, auf den ich den Nagel halt reindübeln will. Ja, oder also dübeln ist natürlich total falsch, wenn man mit einer Schraube, aber wenn ich den Nagel in ein Stück Holz reinhauen will, ich glaube, das Spiel kennt jeder, weißt du, so ein Schlag mit einer Hand, die andere Hand auf dem Rücken und dann irgendwie 5 Leute, wer zuerst den Nagel auf dem Baumstumpf versenkt hat und so weiter. Super, ja. Aber wir können das Spiel ja mal spielen. Von mir ist mit dem fettesten Armbrusthammer und jemand mit dem fettesten Oberarm, der soll das Ding in eine Eisenbahnschiene reinnageln. So. Wird schwierig. Ja? Vor allen Dingen muss er das Ding ja erstmal festhalten, bis er so ein bisschen reinkommt in die Eisenbahnschiene. Mal gucken, wie die Hand dann aussieht. Die linke. Das ist ja das, was du ansprichst, diese Vorbereitung. Ja? Wie gut ist der Untergrund vorbereitet? Ja? Weil in Sand, da brauche ich nicht viel, da kriege ich den Nagel ganz leicht rein. In Holz, gut, der hält natürlich dann auch nichts, aber in Holz, da brauche ich so ein bisschen mehr Kraft und dafür hält das Ding halt auch bombenfest. Haben ja ganze Häuser mitgebaut früher. Wenn ich natürlich, wie gesagt, versuche, es in eine Eisenbahnschiene reinzuknallen, dann wird das halt nichts. Also Schlagzahl mal Schlagkraft ist natürlich in 2 Größen, die wichtig sind im Vertrieb. Wie gesagt, zu überlegen, welchen Untergrund treffe ich denn? Das ist ja bei dir das Thema, einmal vorbereitende Daten sozusagen, wo ist die Wahrscheinlichkeit gerade am größten? Wenn ich nur x Telefonate am Tag führen kann, dann sollte ich sie halt da führen, wo Holz ist und nicht, wo Bahnschiene liegt.
Ja.
Ja, wo ich mir die Zähne ausbeiße, in dem Fall nicht im Granit, sondern an der Bahnschiene. Sondern sollte ich es halt da tun, wo die Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Absolut. So.
Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube, wir haben verdammt viel drin. Also ich glaube, natürlich gibt es viele, viele Stellschrauben und es gibt dann Dinge, wo dann immer gesagt wird, wenn ich am Anfang von Vertriebstrainings frage, was sind denn die Tipps und Tricks und was sind die sicheren Abschlusstechniken? Und neulich fragte mich erst jemand und sagte, ja, was ich mir wünschen würde, ich hätte gerne Verkaufstechnik von dir, Andreas, wo ich dem Kunden was verkaufen kann, was er gar nicht haben will.
Ja, das ist
Erwartungshaltung. Habe ich natürlich als Erwartungshaltung erstmal aufgeschrieben, habe dann den Vornamen von ihm genommen und habe es dann, also in meinem Beispiel, Andreas Spezial genannt, weil ich mir, das ist zu kompliziert war, das so lang aufzuschreiben. Und habe dann am Ende des Seminars auch erst erklärt, dass ich, oder des Trainings, am Ende erklärt, dass das für mich keinen Sinn macht.
Das beste Rezept für Kaufreue, glaube ich dann.
Ja, genau. Also entweder, wo ich ja dabei bin, ist, dass ich ein Bedürfnis noch wecken muss, was der Kunde noch nicht kennt. Super. Wenn ich das Bedürfnis geweckt habe, dann brauche ich aber keine Techniken, sondern dann muss ich den Bedarf halt aufzeigen. Dann brauche ich eine Messbarkeit des Nutzens, emotionale Kaufentscheidung, also Beziehung, bla bla bla. So, das macht ja Sinn. Bedürfnis wecken, okay. Neugierig machen, dazu ist die Nutzenargumentation sicherlich hilfreich. Aber ich brauche nichts verkaufen, was keinen Sinn macht. Also das Ding und was typisches Thema auch immer ist, ist so Einwandbehandlung. Ja? 57 Methoden zur Einwand- und Vorwandbehandlung braucht auch kein Mensch. Ja? Ich weiß doch eh, was passiert, dann kann ich die Einwände auch im Vorfeld entkräften.
Also in der vor allem, wenn der Kunde doch kaufen will, wenn du den Nutzen erklärt hast und der Kunde ihn verstanden hast, wozu brauchst du denn da nur Einwandbehandlung? Dann will er doch
meisten,
kaufen, dann geht es um so
die Verkauf. Die meisten erklären aber halt eben den Nutzen nicht so, dass der Kunde versteht, dass es also der glaubt dann, ich muss jetzt Geld ausgeben, also ich habe Kosten und hat noch nicht verstanden, dass es eine Investition ist, weil er noch nicht verstanden hat, aufgrund der schlechten Vertriebsleistung, dass er ja, dass eine Geldwechselmaschine ist, so ein Zauberautomat, er kauft die Dienstleistung ein, schmeißt da jetzt irgendwie 5 Münzen rein und bekommt aber 25 gleichwertige Münzen zurück.
Ja.
Das ist ja das, was eigentlich die Aufgabe des Vertrieblers ist. Nur die meisten Vertriebler haben halt das selber nicht verstanden und versuchen dann, ihre Dienstleistung für 4 Münzen zu verkaufen, Aber der Kunde muss jetzt immer noch 4 Münzen ausgeben, anstatt dass er für 5 Münzen halt kaufen würde und bekommt ja 20 mehr zurück. Das wäre ja viel schlauer. Nur das ist halt mangelnde Vertriebsleistung. Und wenn ich das aber nicht mache, dann habe ich auch eine Einwandsdiskussion, weil der Kunde ja eigentlich gar keine Münzen ausgeben will, weil er den noch nicht verstanden hat, was er dafür zurückbekommt. So. Also, wie gesagt, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch 5 Stunden weitermachen und wären trotzdem noch nicht durch.
Nee, pass auf, ich wirke dich jetzt ab. Im Prinzip ist es doch auch das Sinnvollste, wenn diese Episode interessant war für dich und neugierig gemacht hat, dann buch doch ein Sogverkauftraining bei Andreas. Ja, da kriegst du das ganze Ding 3-4 Tage?
Kommt drauf an, je nachdem, was der Kunde braucht. In-house
aber kann man sehr individuell ausführlichst, kriegen. Nicht in 35 Minuten jetzt, sondern ausführlichst mit vielen, vielen, vielen anderen coolen Ideen, zum Beispiel Noah. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Noah, das lassen wir mal so stehen. Das gibt es dann bei dir im Seminar. Funktioniert bei meiner Tochter ganz hervorragend. Übrigens.
Denk dran, wir wollten es ja rauslassen.
Ja, ich wollte teasen. Ne? Ich würde gerne ein Schlusswort sprechen.
Oh, ich habe ja schon genug geredet heute. Mach du doch mal ein Schlusswort.
Tatsächlich. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich mit das Wichtigste finde, was mitgenommen werden kann. Wer den Preis zuerst nennt und ihn mit Wert untermauert, bestimmt zu 85% das Ergebnis. Und es ist keine Meinung, nicht die von mir, sondern das ist Wissenschaft. Wie gesagt, es gab einen Nobelpreis dafür. Ankern. Gut vorbereitet sein, gut ankern, bewusst agieren, bewusst kommunizieren. Und auch wenn es keinen Deal geben darf, weil ich was nicht anbieten sollte, dann Stichwort, das du gerade gesagt hast, wie biete ich was an, was der Kunde gar nicht will oder gar nicht braucht. Nee, dann lieber den WAP nehmen, den Walkaway Point.
Und das auch klar kommunizieren, dann hast du nämlich die Chance beim nächsten Mal, wenn er wieder glaubt, er hätte ein Bedürfnis, was zu dir passt, dann kommt er auch zu dir und irgendwann kannst du dieses Bedürfnis ja auch befriedigen. Also deswegen, das macht dann mehr Sinn. Eine Sache noch zu dem Ankern, wie gesagt, weil du es zusammengefasst hast, so schön, vielen Dank dafür. Wie gesagt, nur ergänzen nochmal der Hinweis, dafür braucht es vernünftigen Beziehungsaufbau vor, dafür braucht es vernünftige Bedarfsermittlung. Sonst nur die Technik zu benutzen, wird dann nicht funktionieren, wenn das nicht alles vorbereitet ist, sauber. Dann geht es quasi, ja, dann prallt es an meinem Schutzschild, an meinem Imaginären quasi einfach ab. Ja.
Vielen Dank. Tolle Diskussion. Genau. Ja, hat mir Spaß gemacht, also wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das ja auch lehrreich, ja. Also wann kriegt man schon mal so einen Experten? Toll, danke.
Toll.
Schönen Tag noch.